Lasst uns noch einmal gemeinsam beten. Du großer Gott und Vater im Himmel, danke für dein Wort, das du uns auch heute wieder schenkst. Danke, dass du uns damit segnest. Bitte gib mir die richtigen Worte, sie weiterzugeben, dein Wort richtig auszulegen. Gib uns allen Konzentration und hilf, dass wir von dir lernen dürfen, auch heute Morgen und näher zu dir hinwachsen dürfen. Wir beten und bitten dich um deinen Segen, um deine Gnade und danken dir schon jetzt für all das, was du für uns bereithältst. Amen.
Ich habe noch ein Hilfsblatt für die Übersetzung. Das muss ich nochmal eben weitergeben. Einfach.
Ja, heute soll es gehen um das Thema Ehelosigkeit. Wir gehen weiter im Korintherbrief und da kommt Paulus darauf zu sprechen. Der Zölibat heißt das mit Fachbegriff oder aus dem Lateinischen. Und die Stelle ist im 1. Korinther 7 und Paulus mischt hier in diesem Kapitel Dinge, die sich mit der Ehelosigkeit beschäftigen und Fragen, die sich mit der Ehe, also für Verheiratete sozusagen, beschäftigen. Und da wir nicht so viel Zeit haben, dass wir das jetzt in einem alles durchbekommen, deswegen habe ich das auseinander getrennt und habe ein paar Verse, also die Verse, die sich mit der Ehelosigkeit beschäftigen, sozusagen für heute vorgesehen und wir werden, so der Herr will und wir leben, uns das nächste Mal dann mit den Versen beschäftigen, die sich um die Ehe kümmern. In Deutschland dürfen die Predigen ja nicht so lang werden, insofern mal ein bisschen vorsichtig sein. Will ja auch unser Zeitrahmen nicht sprengen. Also zunächst zum Text, 1. Korinther 7. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Aber wegen der Unzucht habe jeder seine eigene Frau und jede habe ihren eigenen Mann. Dann weiter ab Vers 7. Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Weiter ab, Vers 17. Doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er und so verordne ich es in allen Gemeinden. Ist jemand beschnitten berufen worden, so bleibe er bei der Beschneidung. Ist jemand unbeschnitten berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Die Beschneidung ist nichts und das Unbeschnittensein ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht kümmern. Wenn du aber auch frei werden kannst, mach so umso lieber Gebrauch davon. Denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist der als freier Berufene ein Sklave Christi. Ihr seid um einen Preis erkauft, werdet nicht Sklaven von Menschen. Worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll er vor Gott bleiben. Über die Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn, ich gebe aber eine Meinung, als einer, der vom Herrn die Barmherzigkeit empfangen hat, vertrauenswürdig zu sein. Ich meine nun, dass dies um der gegenwärtigen Not willen gut ist, dass es für einen Menschen gut ist, so zu sein. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht loszuwerden. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Aber solche werden Bedrängnis für das Fleisch haben. Ich aber möchte euch schonen. Dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt, dass künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine, und die Weinenden, als weinten sie nicht, und die sich Freuenden, als freuten sie sich nicht, und die Kaufenden, als behielten sie es nicht, und die Welt Nutzenden, als benutzten sie sie nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich will aber sein, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge. Der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge. Und so ist er geteilt. Die unverheiratete Frau und die Jungfrau ist für die Sache des Herrn besorgt, damit sie heilig sei an Leib und Geist. Die Verheiratete aber ist für die Sache der Welt besorgt, wie sie dem Mann gefallen möge. Dies aber sage ich zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge überzuwerfen, sondern damit ihr ehrbar und beständig ohne Ablenkung beim Herrn bleibt. Wenn aber jemand denkt, er handle ungeziemend mit seiner Jungfrau, wenn er in der Vollkraft steht und es muss geschehen, so tue er, was er will, er sündigt nicht, sie sollen heiraten. Wer aber im Herzen feststeht und keine Not, sondern Macht über seinen eigenen Willen und dies in seinem Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, der handelt gut. Also wer seine Jungfrau heiratet, handelt gut. Und wer sie nicht heiratet, wird besser handeln. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will. Nur im Herrn muss es geschehen. Glückseliger ist sie aber, wenn sie so bleibt, nach meiner Meinung. Ich denke aber, dass auch ich Gottes Geist habe. Das ist ein relativ langer Textabschnitt, der sich mit dem Thema Ehelosigkeit und Ehe beschäftigt. Die Verse für die Ehe, die haben wir jetzt eben übersprungen. Ich würde den aber auch nicht so gerne zerpflücken, aber es ist bestimmt hilfreich, wenn ihr euch einfach eine Bibel aufschlagt bei dem entsprechenden Kapitel. Da hinten sind auch noch welche für alle, die keine mithaben, um das einfach so ein bisschen nachverfolgen und besser einsortieren zu können. Zunächst schauen wir uns aber einen kurzen Rückblick an, denn das Ganze hat ja einen Kontext. 1. Korinther 6 haben wir das letzte Mal betrachtet. Da ging es Paulus darum, wie wichtig es ist, zu fliehen vor den sexuellen Sünden. Und die Begründung dazu war, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Das ist also die Situation, in der wir sind. Und dann kommt Paulus jetzt eben zu dieser Frage, die die Korinther ihm geschrieben haben. Und mittendrin macht er den einen oder anderen Exkurs. Einige haben mit Ehe zu tun, andere weniger. Zunächst möchte ich noch kurz zwei Dinge nennen, die ich auslasse, auf die Paulus hier eingeht. Die Sklaverei, von der er spricht, die ist glücklicherweise abgeschafft. Insofern werde ich dieses Thema nicht behandeln. Und die Beschneidung ist bei uns im Moment auch glücklicherweise kein Thema. Wir haben das schon behandelt bei der Betrachtung des Kolosserbriefes. Im Kolosser 2 geht Paulus da etwas intensiver darauf ein, dass das ja auch eine geistliche Bedeutung hat. Also wer da noch tiefer einsteigen möchte, kann sich gerne die Predigt vom 4. Mai 2014 nochmal anhören. Da ging es um dieses Thema. Heute lassen wir das aus, es würde auch den Rahmen sprengen. Aber Paulus spricht ja mitten im Thema Ehe und Ehelosigkeit von diesen Dingen und hat da natürlich auch einen Gedanken, der sich auf die Ehelosigkeit bezieht, und den möchte ich natürlich aufnehmen. Doch der Reihe nach kommen wir erstmal zu der zentralen Frage, die die Korinther hier offensichtlich hatten. Sie hatten, lesen wir in Vers 1 ja, eine Frage an Paulus geschrieben. Und das war wohl die, ob ein Christ heiraten soll. Wahrscheinlich waren noch ein paar mehr Fragen damit verbunden. Zumindest scheint das ein Aspekt dessen gewesen zu sein. Und nach einer ausführlichen Hinführung, wir sind ja jetzt schon im Kapitel 7, geht Paulus nun auf diese Frage ein. Und die Antwort lautet, es kommt darauf an. Zunächst einmal führt Paulus aus, dass sexuelle Enthaltsamkeit etwas Gutes ist. Also, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren, heißt es hier in Vers 1. Da geht es jetzt nicht darum, dass man einer Frau irgendwie keinen Handschlag geben soll oder sie nicht gar nicht irgendwie mal berühren darf, sondern Frau berühren ist hier eine Umschreibung für sexuellen Kontakt. Und er sagt, dass es gut ist, sexuell enthaltsam zu sein. Aber er sagt auf der anderen Seite auch, Unzucht ist tragisch, ist schlimm. Und damit haben wir uns im letzten Kapitel ausführlich beschäftigt, was für eine große Sünde sogar gegen den eigenen Leib die Unzucht darstellt. Und ja, letzten Endes läuft es dann darauf hinaus, dass es eben darauf ankommt. Im Vers 7 lesen wir, ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich, doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so und der andere so. Und damit läuft es auf die Frage hinaus, habe ich die Gnadengabe der Ehelosigkeit? Im Vers 8 heißt es dann, ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Also, wenn ich die Gabe der Ehelosigkeit habe, dann ist es natürlich besser, nicht zu heiraten. Im Vers 9 heißt es dann, wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Also, wenn ich die Gabe nicht habe, sondern vor Verlangen brenne, dann ist es besser zu heiraten. Und zwar sowohl für die Witwen als auch für die noch Unverheirateten. Es ist gut, nicht zu heiraten, aber wenn man vor Verlangen brennt, dann ist es besser, lieber doch zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Ab Vers 17 macht Paulus dann einen kleinen Exkurs und mir scheint, es geht ihm da um den Wunsch nach Veränderung, den wir ja alle irgendwie in uns tragen. Doch wie der Herr einem jedem zugeteilt hat, heißt es in Vers 17, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er und so verordne ich es in allen Gemeinden. Ist jemand beschnitten berufen worden, so bleibe er bei der Beschneidung. Ist jemand und so weiter. Da sagt er im Grunde genommen, jeder soll in dem Stand bleiben, bis 24, Vers 24, in dem er berufen worden ist, und bezieht das dann im Vers 27 auf die Ehe. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht loszuwerden. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Wir Menschen sind ja irgendwie so, dass wir immer das haben wollen, was wir gerade nicht haben. Und es ist bestimmt gut, dass wir nach Weiterentwicklung streben, denn sonst würden wir ja immer am gleichen Platz stehen bleiben, sonst hätte es nie die Entwicklung der Menschheit gegeben. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das am richtigen Platz tun, nämlich da, wo es wirklich zu einer Verbesserung führt. Und für uns Christen ist das auf jeden Fall das Streben nach Heiligung. Gibt es diverse Stellen, die uns da im Neuen Testament das beschreiben. Jagt den Frieden nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird, heißt es im Hebräer 12, Vers 4. Oder trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Da geht es um die Dinge des Lebens. Oder auch im Korintherbrief, eine Aufforderung, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt, im 1. Korinther 14, 1. Nach anderen Veränderungen sollten wir vielleicht besser nicht streben, wenn sie keine unmittelbare Verbesserung darstellen. Und der Volksmund sagt, kommt aus den Niederlanden, das Gras auf der anderen Seite des Hügels ist immer grüner. Gemeint ist natürlich, es sieht so aus, dass die Blumen des Nachbarn besser wachsen, dass das Gras auf der anderen Seite des Hügels grüner ist. In Wirklichkeit ist es das natürlich nicht. Wenn wir dann da sind, dann merken wir das häufig und genauso ist es auch mit einer Ehebeziehung. Wenn man sie nicht hat, dann sieht es so aus, als wäre, wenn man sie hätte, alles in Ordnung wäre. Und wenn man sie dann hat, dann merkt man, dass da auch nicht immer alles so ganz einfach ist. Und mancher wünscht sich dann, er wäre sie niemals eingegangen. Das gibt es durchaus. Und außerdem, welche Frau sucht einen Mann, der eine Frau sucht, die einen Mann sucht? Tja, wohl eher schwierig. Also Frauen auf der Suche und Männer auf der Suche, das ist ein schwieriges Thema für sich, die sind dadurch doch in besonderer Art und Weise in Mitleidenschaft gezogen. Das macht es nicht unbedingt einfacher, dann auch tatsächlich eine Partnerschaft zu finden. Aber ist das jetzt nicht ein Widerspruch? Paulus hat doch gerade gesagt, es ist gut, wenn jeder so bleibt, wie er ist. Aber wenn man vor Verlangen brennt, ist es besser zu heiraten. Also scheinbar gibt es hier ja doch ein Gut und ein Besser. Naja, es kommt darauf an. Wenn wir den Vers 38 lesen, heißt es dort, wer seine Jungfrau heiratet, handelt gut und wer sie nicht heiratet, wird besser handeln. Hier ist es plötzlich vertauscht. Also ohne das brennende Verlangen ist es genau umgekehrt. Wenn das brennende Verlangen nicht da ist, dann ist es besser, nicht zu heiraten. Es ist gut zu heiraten, aber besser, nicht zu heiraten. Wenn man keine Not hat, wie es in Vers 37 dazu heißt. Und übrigens, dass Mann und Frau sich nicht scheiden lassen sollen, lesen wir in Vers 10 und auch in Vers 39, aber darauf kommen wir dann auch das nächste Mal noch intensiver zurück. Hier geht es jetzt ja erstmal nur um die Ehelosigkeit. Aber Paulus gibt uns hier noch eine Begründung dafür, warum das eine besser ist, warum es besser ist, unverheiratet zu bleiben. Ich lese nochmal Vers 25, dort heißt es, über die Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn, ich gebe aber eine Meinung als einer, der vom Herrn die Barmherzigkeit empfangen hat, vertrauenswürdig zu sein. Ich meine nun, dass dies um der gegenwärtigen Not willen gut ist, dass es für einen Menschen gut ist, so zu sein. Also um der gegenwärtigen Not willen. Und dann ab Vers 32. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge. Der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge. Und so ist der geteilt. Die unverheiratete Frau und die Jungfrau ist für die Sache des Herrn besorgt, damit sie heilig sei an Leib und Geist. Die Verheiratete aber ist für die Sache der Welt besorgt, wie sie dem Mann gefallen möge. Dies aber sage ich zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge überzuwerfen, sondern damit ihr ehrbar und beständig, ohne Ablenkung, beim Herrn bleibt. Das ist erstmal der entscheidende Vorzug, wenn ein Mensch unverheiratet bleibt, er kann ehrbar und beständig, ohne Ablenkung, beim Herrn bleiben und ist eben nicht geteilt. Wenn du aber doch heiratest, sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Aber solche werden Bedrängnis für das Fleisch haben. Ich aber schone euch. Bedrängnis für das Fleisch, geteilten Herzens und um die Dinge der Welt besorgt, das ist also der Nachteil, den Heiraten, den eine Ehe mit sich bringt. Auf der anderen Seite und auf der einen Seite die Ehelosigkeit gibt aber das Potenzial, dem Herrn ungeteilt und ganz und gar ohne Ablenkung zu dienen. Und deswegen, das ist die Begründung dafür, warum tatsächlich das eine besser ist, nämlich nicht zu heiraten. Das andere ist aber auch gut, insbesondere dann, wenn wir vor Verlangen brennen. Und deswegen ist es weder für den Mann noch für die Frau eine Sünde zu heiraten. Soweit erstmal der Überblick. Kommen wir nochmal zu ein paar Details im Text. Paulus spricht von einer Meinung, die er hier hat, und dass er vertrauenswürdig sei. Und das ist ja irgendwie so eine bisschen merkwürdige Formulierung. Sowas benutzt er sonst nicht, sonst sagt er, ich verordne oder ich ordne an oder was auch immer in dieser Richtung. Was bedeutet das nun? Es gibt Menschen, die dann sagen, ja, das ist offensichtlich nur Paulus' Meinung, das müssen wir nicht so ernst nehmen. Ich glaube, damit würden wir über das Ziel hinausschießen. Insbesondere der Vers 40 macht sehr deutlich, dass Paulus, auch wenn er hier nur seine Meinung wiedergibt, im Geist Gottes diese Meinung formuliert. Vers 40 heißt es im zweiten Teil, ich denke aber, dass auch ich Gottes Geist habe. Nein, ich glaube, der entscheidende Punkt ist hier, dass Paulus nur eine Empfehlung des Herrn ausspricht und kein Gebot abgibt. Es ist ja eben nicht jetzt ein Gebot, ein Verbot zu heiraten. Dazu sollten wir gleich noch im Timotheus kurz lesen. Nein, Paulus sagt, es kommt darauf an. Er weiß aber gleichzeitig auch, eben wie schwierig es für einige Menschen ist, weil sie sonst vor Verlangen brennen, weil sie eben nicht die Gnadengabe der Ehelosigkeit haben. Und deswegen ist es nur eine Empfehlung, kein Gebot. Es kommt eben darauf an. Und im 1. Timotheus 4 lesen wir dazu in den Versen 1 bis 3. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Also, das Gebieten, nicht zu heiraten, ist ein Zeichen des Abfalls in der Endzeit und in der leben wir. Ich habe selber mal eine Zeit lang, nicht lange, 2 Monate, zu einer Gruppe gehört von Christen, die in Wohngemeinschaften zusammenwohnen, weil sie sagen, sie haben auf diese weise Möglichkeit, täglich miteinander Gemeinschaft zu haben. Und die waren auch alle nicht verheiratet. Und die haben das ganz interessant verpackt und haben gesagt, ja, letzten Endes ist es ja, schreibt Paulus ja, dass derjenige, der nicht verheiratet ist, sich mehr um die Dinge des Herrn kümmern kann. Und das ist natürlich eine wichtige Empfehlung. Und dadurch, dass sie dann eben diese Empfehlung ernst genommen haben, kam so durch die Hintertür im Grunde dann auch so eine Art Vorschrift. Also ich weiß jetzt nicht, was passiert wäre, wenn aus der Gruppe tatsächlich mal jemand geheiratet hätte. Ich glaube, das hätte die ganze Konzeption total durcheinander gebracht. Das hätte überhaupt nicht funktioniert. War also in der Gruppe gar nicht vorgesehen. Und sie haben eben auch gesagt, dass die Beziehung zum Herrn ihnen wirklich viel mehr wert ist als eine Beziehung zu einem Ehepartner. Und ich glaube, dass das ein gutes Ziel und eine gute Sache ist, wie Paulus das hier auch darstellt. Dieser Begriff Zölibat kommt ja in der katholischen Kirche auch vor, also katholisch, griechisch für allgemein, die allgemeine Kirche, die sich selbst als Nachfolger der apostolischen Kirche betrachtet, ob sie das nun ist oder nicht. Und die haben das Zölibat, also Verbot der Ehe sozusagen, für Priester. Also wer ein Priester darf nicht heiraten und umgekehrt, wenn er verheiratet ist, kann er kein Priester werden. Und das ist gerade erst auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil noch einmal bestätigt worden. 1962 bis 1965 hat das stattgefunden. Und dort hieß es dann, diese heilige Synode billigt und bekräftigt von Neuem das Gesetz für jene, die zum Priestertum ausersehen sind, wobei ihr der Geist das Vertrauen gibt, dass der Vater die Berufung zum ehelosen Leben, das ja dem neutestamentlichen Priestertum so angemessen ist, großzügig geben wird, wenn nur diejenigen, die durch das Sakrament der Weihe am Priestertum Christi teilhaben, zusammen mit der ganzen Kirche demütig und inständig darum bitten. Aus dem Presbyterium Ordinis Nummer 16. Also komplizierter Satzbau, aber im Grunde genommen heißt es so viel wie, für einen Priester ist es angemessen, nicht zu heiraten. Und das wird schon klappen, wenn man als Priester zusammen mit der Gemeinde fleißig drum bittet. Also das Gebet sollte da sein, dann wird der Herr das schon schenken. Dass das nicht in allen Fällen geklappt hat, haben wir verschiedentlich aus der Presse erfahren. Und es scheint da doch einige zu geben, die vor Verlangen gebrannt haben. Und Paulus sagt hier, dass es für diejenigen besser ist, zu heiraten, als mit Gewalt auf die Ehelosigkeit zu bestehen und dann in Sünde zu fallen. Was ist denn die gegenwärtige Not, von der Paulus hier spricht? Ne, im Vers 26 kommt das vor. Da sagt er, ich meine nun, dass dies um der gegenwärtigen Not willen gut ist, dass es für einen Menschen gut ist, so, also unverheiratet, zu sein. Ich glaube, das können wir ruhig auf unsere heutige gegenwärtige Zeit übertragen, auch wenn das damals vielleicht ein kleines bisschen anders war, aber so viel eigentlich nicht. Wir sehen das zum Beispiel an den Geflüchteten. Wie viele haben Not, weil sie vom Ehepartner und von der Familie getrennt sind? Und genau die gleichen Probleme haben wir, wenn wir als Christen Verfolgung leiden. Nun können wir froh und dankbar sein, dass das im Moment in Deutschland kein Thema ist. Aber auch die letzte Verfolgung in Deutschland liegt nicht so lange zurück. Im Nationalsozialismus wurden Christen sehr wohl verfolgt. Paulus war im Gefängnis. Wenn er eine Frau gehabt hätte, dann hätte die sich bestimmt große Sorgen um ihn gemacht. Und außerdem, gegenwärtige Not ist, denke ich, auch, dass auch eine Ehe manchmal mühevoll sein kann. Wie wir auch an einigen Beispielen bei uns in der Gemeinde sehen, und vermutlich wird kein Ehepaar wirklich ernsthaft und ehrlich behaupten, dass die Ehe nicht manchmal anstrengend ist und eigentlich immer viel Mühe und Arbeit kostet, wenn sie denn gelingen soll. Das ist, denke ich, die gegenwärtige Not. Wir bringen natürlich auch unsere Gewohnheiten, unseren sündigen Gewohnheiten vielleicht auch in eine Ehe mit hinein. Und das führt zu dem einen oder anderen Problem und es kostet manchmal Jahre, das aufzuarbeiten und zu einer guten Ehe zu kommen. Kann ich auch aus meiner Ehe berichten. Da haben wir also auch das ein oder andere Problem und leider auch immer wieder Verletzungen, die der eine Partner dem anderen zufügt, wo das eigentlich gar nicht will. Also, Ehe ist manchmal mühevoll. Auch das gehört, glaube ich, zur gegenwärtigen Not. Naja, und dann hatten wir ja das Thema der Zielkonflikte. Und das ist, glaube ich, auch der Grund für die Formulierung, die Paulus in den Versen 29 bis 31 wählt. Vers 29 geht er erst einmal darauf ein, dass die Zeit begrenzt ist und sagt dann, dass die, die Frauen haben, sein werden, als hätten sie keine. Und die, die weinen, sein werden, als weinten sie nicht. Die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und so weiter. Und da zählt er ganz unterschiedliche Zielkonflikte auf, die wir nun einmal in dieser Welt haben. Die Ehe ist nur relevant im Diesseits, hier und jetzt. Lesen wir zum Beispiel in Matthäus Kapitel 22, Vers 30, da geht der Herr dann nochmal drauf ein und sagt, im Himmel wird es keine Ehe geben. Das ist also eine Institution, die es nur hier auf der Erde gibt und die für die Ewigkeit letzten Endes keine Rolle spielt. Und insofern ist die Mühe, die man in die Ehe investiert, auch nur bedingt ein Schatz im Himmel, den man da sammelt. Ich meine, das formt sicherlich auch so ein bisschen die eigene Persönlichkeit, aber zunächst einmal ist die Ehe eine irdische Institution, was natürlich auf keinen Fall bedeuten darf, dass man seine Ehe jetzt vernachlässigt. Darauf gehen wir dann aber auch nochmal ein, wenn es um die Ehepartner geht, das nächste Mal. Ja, und genauso sind auch die Gefühle, Weinen und Freude über irdische Dinge etwas, was letzten Endes keinen Ewigkeitswert hat. Wir singen dieses Lied, ne? Dann, wenn wir einmal beim Herrn sind, dann wird das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Und zwar auch, wenn man als Ehepartner vielleicht mal denkt, man wäre im siebten Himmel. Das ist also nur ein irdisches Gefühl, es ist nicht wirklich so. Und letzten Endes bezieht Paulus das auch nochmal auf das Geld, also auf die Güter, die wir zwar haben, aber doch nicht benutzen. Vers 31 oder Vers 30 geht schon los. Und die Kaufenden, als behielten sie es nicht. Und die Welt Nutzenden, als benutzten sie sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ja, nackt sind wir in diese Welt hineingekommen und nackt werden wir sie auch wieder verlassen, heißt es in Hiob 1, Vers 21. Und also Zielkonflikte, die auch bei der Ehe eben auftreten, aber eben auch an einigen anderen Stellen. Ob Paulus, wenn er davon spricht, dass er möchte, dass die Leute so werden, wie er ist, ob er nun ehelos, also ledig war, oder ob er selber Witwer war, das ist sehr umstritten, es lässt sich aber, glaube ich, nicht mit letzter Konsequenz klären. Es ist also, spricht viel dafür, dass er als Pharisäer verheiratet gewesen war, das war damals so üblich, und das spreche dann dafür, dass er vermutlich verwitwet gewesen ist. Wir wissen es aber nicht. Aber es spielt letzten Endes auch keine Rolle für diese Texte oder für die Interpretation dessen, was er hier schreibt. Er hat eine Menge Ahnung offensichtlich von Ehe, wo er die her hat, ob nun direkt vom Geist oder von der eigenen Erfahrung. Das weiß der Herr. Ja, zusammenfassend noch einmal den Blick auf den Überblick zum Thema Ehelosigkeit. Habe ich die Gnadengabe der Ehelosigkeit? Wenn ja, dann ist es besser, sie auszuleben und nicht zu heiraten. Ich denke, man kann auch darum beten, dass der Herr diese Gnadengabe schenkt. aber es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Wer heiratet, sündigt nicht, doch er wird Bedrängnis für das Fleisch haben und wird mit geteiltem Herzen auch um die Dinge der Welt viel mehr besorgt sein, um dem Mann oder der Frau zu gefallen. Amen.
Schlagen wir 282 auf. 282.